Hast du schon mal versucht, die ganze Bibel durchzulesen und dich dann gefragt, warum ist das eigentlich so ein unglaublich dickes Buch? Ging es dir schon mal so? Warum das so ein unglaublich dickes Buch ist, gibt es bestimmt verschiedene Gründe und viele Antworten. Eine Antwort zeigt uns der heutige Predigttext auf. Nämlich Gott will uns an vielen Beispielen seine Bundestreue, also seine Gnade, aufzeigen. Ja, wir schließen heute die Predigtreihe über das Buch Ruth ab mit den Versen 8 bis 22 aus dem 4. Kapitel. Das ist einfach nur noch ein Stammbaum, der an diese schöne Geschichte von der Ruth angehängt wird, die wir uns ja jetzt angeschaut haben in den letzten Predigten. Wenn du dich jetzt fragst, was hat so ein Stammbaum mit der Gnade Gottes zu tun oder wie will ich jetzt einfach nur eine Predigt über 10 Namen machen, dann jetzt gerne aufpassen. Darum soll es nämlich gehen. Mit diesem ganzen Stammbaum will ich uns einerseits die Geschichte von der Ruth zusammenfassen und andererseits dadurch aber auch ein Stück weit die ganze Bibel zusammenfassen. Denn ich denke, aus genau diesem Grund hat Gott uns diesen Stammbaum hier reingeschrieben. Ja, aber mehr später dazu. Ich lese uns erstmal unseren Predigttext ab Ruth Kapitel 4, Vers 13 bis zum Schluss, obwohl der eigentliche Predigttext erst dann ab Vers 18 ist. Nur nochmal zum Zusammenhang ab Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker seiner Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist die Generationenfolge des Peretz. Peretz zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon und Nachschon zeugte Salmon und Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Ich bete nochmal. Vater, wir haben hier einfach eine lange Auflistung von Namen. Ja, mit denen du alle schon deine Geschichte weitergeschrieben hast. Und da bitte ich dich, dass du uns auch diese Geschichte heute zeigst und uns dadurch erquickst und zu dir führst und auferbaust im Glauben. Herr, schenk du das bitte, sodass du dann doch auch mit uns deine Geschichte schreibst. Ja, wenn auch nicht die Messias-Linie, sondern doch eine Heilslinie, weil du durch uns dann auch das Heil weiterträgst. Und da gebrauch jetzt auch diese Predigt dazu. Danke dir dafür. Amen. Ich will zuerst nochmal diese ganze Vorschattung, die wir im Buch Ruth gesehen haben, nochmal wiederholen, bevor wir dann auf diese Segenslinie hier eingehen, speziell in diesen Versen hier. In dem Predigttext, uns diese Segenslinie anschauen und danach noch den großen Überblick, die Weite, die uns dieser Predigttext auch gibt, dass wir uns die zum Schluss noch anschauen. Ja, diesen Teil, nur diese 5 Verse habe ich überschrieben, die Linie seiner Bundestreue. Die Linie seiner Bundestreue. Schauen wir uns aber jetzt nochmal so auch zum Abschluss dieser Predigtreihe an, was sagt Gott uns ja so im Groben durch das ganze Buch Ruth. Ja, wir haben uns ja viele weitere Details noch angeguckt, aber so im Groben haben wir gesehen, das erste Kapitel erzählt uns, wie die Familie von Naomi und Abimelech die Gemeinschaft von Gott verlassen haben, weil sie dachten, woanders wäre es einfacher. Sie haben Gott einfach nicht mehr so vertraut und deswegen seine Gemeinschaft verlassen. Aber das hat die Naomi alles gekostet. Sie hat ihre Familie und den ganzen Besitz verloren. Und weil sie mittellos dann war, ist sie zurückgekehrt nach Israel. Damit steht die Naomi, so in, natürlich ist alles so passiert, aber Gott will uns da ja auch für heute was sagen. Und damit steht sie für den gläubigen Überrest aus dem Volk Israel. Ja, das Volk Israel hat viele Sünden begangen. Die meisten von ihnen waren gar keine Gläubigen, die mit Gott gelebt haben. Aber es gab immer wieder welche, die wirklich an Gott geglaubt haben, die ihm gedient haben. Auch die sind falsche Wege gegangen, aber sind dann wieder umgekehrt. Und solche repräsentiert die Naomi, diesen treuen, gläubigen Überrest, der auch zu Gott umkehrt. Der Buße tut. Denn das ist das Leitwort aus Kapitel 1, umkehren. Das ist das Wort, was immer wieder als Schlagwort kommt, umkehren. Und mit ihr ist dann noch jemand anderes umgekehrt. Und zwar eben die Ruth. Ihre Schwiegertochter aus dem Volk der Moabiter ist sie zum Volk Israel gekommen. Zumindest war in Kapitel 1 war das noch der Plan, wollte sie das. Sie wollte Hauptsache bei der Ruth, beim Volk von Ruth und beim Gott von Ruth, von Naomi sein. Und somit steht die Ruth für die Heiden, die zu Gott umkehren und dann auch in das wahre Volk Gottes hineinkommen dürfen. Ja, im Volk, ich sage mal so, im wahren Volk Gottes unter den wahren Juden, die haben auch schon immer aus Heiden und aus Juden bestanden. Auch schon im Alten Testament. Das sehen wir auch hier schon, wie sich das dann, wie das schon damals war und wie sich es dann auch vorschattet, wie es dann auch später mal unter dem Messias sein wird. Kapitel 2 berichtet uns dann vom Segen Gottes, den er diesen beiden nach ihrer Umkehr wieder ja auch sichtbar macht. Ja, erstmal ging es natürlich um ihre physisch-materielle Sicherheit. Sie hatten ja nichts mehr, waren mittellos, hatten keinen Besitz mehr. Aber Gott hat sie jetzt versorgt, indem er sie auf dem Feld von dem Boas ernten hat lassen, sodass sie erstmal genügend zu essen hatten und so, sagen wir, auf dieser Ebene in Sicherheit waren. Und sie durften sammeln auf dem Feld, zumindest hat die Naomi das gemacht, die Ruth hat es gemacht, hat gesammelt auf dem Feld von dem Boas. Das ist das Leitwort auch in Kapitel 2, sammeln. Ja, den Segen Gottes einsammeln, was wir dann genauso dürfen. Somit ist das Problem aus Kapitel 1, erstmal diese total materielle Unsicherheit, wird in Kapitel 2 gelöst. In dieser ganzen Geschichte schattet der Boas immer wieder unseren Herrn Jesus vor, durch den Gott den Segen an sein Volk weitergibt. Ja, sein Volk, hier repräsentiert von Naomi und Ruth, bekommt den Segen durch den Boas, ja, der Jesus widerspiegelt, durch den wir auch als sein Volk diesen Segen bekommen. Und dieser Boas sagt in Kapitel 2, Vers 12 zu der Ruth: Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Ja, wer bei Gott Zuflucht sucht, der wird von ihm gesegnet. Ja, wenn du zu seinem Volk, zur Gemeinde kommst und durch Jesus dazugehörst, dann hast du den Segen Gottes. Epheser 1, Vers 3 sagt, dann haben wir allen geistlichen Segen. Wir haben in Christus alles, wenn wir zu ihm kommen und aus seinen Flügeln Zuflucht suchen. Das dritte Kapitel hatte ich dann überschrieben mit Ruhe in seiner Bundestreue. Denn Ruth, die muss jetzt ruhen. Ja, und die muss voll auf den Boas vertrauen, der sie dann jetzt zur Frau nehmen soll, sodass sie jetzt auch eine Sicherheit hat, mal über die Ebene von dem rein Materiellen hinaus, was ja auch nur so im ersten Jahr vielleicht gereicht hätte. Sodass sie dann auch wirklich offiziell zu diesem Volk gehören darf, was sie bisher ja noch nicht hat. Und das macht der Boas auch gern oder würde es gern machen, wie er dann in Kapitel 3, Vers 11 sagt, und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Er wird sich gern um sie kümmern, sagt er, weil er auch gesehen hat, dass sie wirklich zum Volk Gottes passt. Sie ist auch tüchtig. Und da immer wieder die Frage in uns, bist du auch tüchtig darin, Christus zu suchen? Ja, nicht tüchtig darin, irgendwie gute Werke zu tun, um dadurch dir Gottes Gunst zu verdienen. Das nicht. Sondern tüchtig, ihn, Christus, zu suchen und deine Sündenlast bei ihm loszuwerden. Ja, würde das deine Tüchtigkeit beschreiben? Weil wer sucht, der wird finden, sagt Jesus. Wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Aber er sagt genauso, wer darin untüchtig ist, wer darin auch unentschlossen ist, an dem hat er kein Interesse. Ja, Jesus sagt mal, wer die Hand an den Pflug legt und dann aber wieder zurückzieht und zurückschaut, das Ganze wieder stehen lässt und wieder umkehrt, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, 62. Ja, dieses Bild meint, wer Christus nachfolgen will, aber dann doch noch irgendwie wichtigere Dinge wie ihn hat, der taugt nicht fürs Reich Gottes. Ja, an dem hat Gott noch nicht genügend gewirkt, dass er tüchtig nach Jesus sucht. Der hat dieses eigentliche Problem noch nicht erkannt und noch nicht den Glauben in ihn gefunden. Deswegen such ihn mit aller Kraft und nicht unentschlossen und nicht untüchtig. Ruth hat es gemacht. Ja? Und deswegen, und weil sie dann auch die richtige Person dafür gefunden hat, deswegen konnte sie dann ruhig zu Hause bleiben, weil sie dem Boas vertraute und er auch vertrauenswürdig war und es alles für sie regeln würde. Auch das Problem, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich noch einen anderen Löser, der vor mir dran wäre, weil er näher mit der Ruth verwandt war, unter der Naomi. Aber weil Christus für uns arbeitet, deswegen können auch wir ruhen. Das zeigt uns dieses dritte Kapitel. Weil Christus für uns arbeitet, können wir ruhen. Weil im Werk der Erlösung können wir sowieso nichts machen, sondern einfach nur ruhen und ihm vertrauen. Das ist auch das Leitwort aus dem dritten Kapitel, dieses Ruhen, das immer wieder vorkommt. Und das zeigt uns, was ist Glaube. Glaube ist Ruhen. Ja, sein ganzes Vertrauen in jemand anderes setzen und nichts selbst zu tun. Das vierte Kapitel hat uns dann gezeigt, wie Boas sich gleich um diese Lösung jetzt kümmert. Und somit wird uns hier auch die Lösung für das Problem im dritten Kapitel, im vierten dann aufgezeigt. Wir haben gesehen, dass dieser andere Löser, der dann ja beschrieben wird, dass er in dieser Vorstattung fürs Gesetz Gottes steht. Denn diese beiden Erlöser gibt es letztlich. Ja, es gibt Christus, der uns in Boas wiedergespiegelt wird, und es gibt das Gesetz, das uns in dem anderen Löser wiedergespiegelt wird. Ja, entweder die Rettung allein aus Glauben, an Christus oder die eigenen Werke? Vertrauen oder die eigene Arbeit? Mehr Möglichkeiten, dich zu erlösen, zu Gott zu bringen, gibt es nicht, um mit Gott ins Reine zu kommen. Aber dieser andere Erlöser, der fürs Gesetz steht, der hat ja ziemlich schnell zurückgezogen, weil er gesagt hat, er kann da nicht lösen. Das geht nicht. Ja? Bei der Ruth ging das nicht für ihn. Und das ist auch mit dem Gesetz so. Das Gesetz taugt für uns nichts zu unserer Erlösung. Ja, nicht, weil das Problem im Gesetz liegt. Das ist gut und heilig. Das Problem liegt bei uns. Ja, wir taugen für dieses Gesetz nichts. Wir kriegen es nicht hin, es einzuhalten, das, was das Gesetz Gottes sagt. Und deswegen taugt es für uns nichts, genauso wenig wie dieser andere Löser für die Ruth, der auch gleich zurückgezogen hat. Nur Boas, ja nur unser Herr Jesus kann uns wirklich lösen, was auch das Leitwort aus dem 4. Kapitel ist, lösen, erlösen. Und das tut dann Boas auch bei der Ruth und sie heiraten und damit wird jetzt die Ruth in Gottes Gemeinde aufgenommen und bekommt auch schon bald einen Sohn, den Obed. Das ist aber so zusammengefasst, diese ganze Vorschattung, die uns Gott auch zeigen will, hin zur Erlösung, hin zum Evangelium und führt uns jetzt mit dem Obed direkt in den heutigen letzten Abschnitt vom Buch Ruth in die Segenslinie. Weil nach dieser auch schönen Geschichte, ja, mit Dramatik und Liebesgeschichte und allem, nach dieser Geschichte endet das Buch Ruth jetzt mit einem Stammbaum, ja, der wieder irgendwie so wie so ein Anhängsel da dran kommt. Ja, ein Stammbaum von den Vorfahren und den Nachkommen von dem Boas. Warum? Ja, warum so ein Anhängsel? Ja, was soll uns das sagen nach so einem irgendwie doch Happy End? Das ist irgendwie nochmal so, ja, wie vielleicht aus einem Film, den Abspann, wo noch keiner mehr anguckt oder so. Erstens zeigt uns dieser, nochmal Abspann, dieser Stammbaum, der zeigt uns die Erfüllung des Segens aus Vers 11 und 12. Da hatten ja die Ältesten und das ganze Volk zu dem Boas gesagt, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peretz werden, den Tamar dem Juda geboren hat. Dieser Segen, den sie ihm damals zugesprochen haben, der erfüllt sich gleich nach der Hochzeit. Ja, sie bekommt einen Sohn. Sie bekommt Kinder. Und der Urenkel von ihnen ist sogar der zweite König von Israel, nämlich David. Also einmal wird dieser Segen erfüllt. Ja, sie haben da sogar was von dem Peretz geredet und so weiter. Schauen wir uns nachher gleich an, was auch das bedeutet. Aber genau das erfüllt sich. Und zweitens endet das Buch wohl so, das ist aber die plausibelste Erklärung, warum auch dieses, ja, das Buch geschrieben wurde und warum es auch in die Bibel aufgenommen wurde, dass David, der König David, dasselbe hat aufschreiben lassen oder aufgeschrieben, wir wissen es nicht ja genau, warum. Er wollte seine Herkunft zeigen, wollte zeigen, woher er kam, aus welcher Linie er kam und aus welchem Ort er kam. Ja, der kam ja aus dem damals unbedeutenden Kaff Bethlehem, das keiner kannte. Man musste sogar immer dazu sagen, ja, Bethlehem, Ephrata, weil es gab ja drei Bethlehems. Man wusste nicht mal immer ganz genau, welches dann gemeint war. Ein kleiner Ort oder kleine Stadt, das sonst niemand so richtig kannte. Und er Und da war die Frage, ja, wie der soll jetzt König werden? Und vielleicht hat er deswegen erzählt, was für tolle Geschichten dort schon passiert sind und dass er eben aus diesem Stamm, aus dem Stamm Juda kommt und sogar von dem Geschlecht von Perez abstammt, über den ja der versprochene Messias als Retter kommen soll. Aber vor allem zeigt uns auch dieser ungewöhnliche Schluss mit dem Stammbaum, dass hier die eigentliche Geschichte mit dem Happy End noch aussteht. Es geht weiter. Es soll eigentlich noch ein größeres Happy End geben, wie einfach nur, dass sich da jetzt halt zwei gefunden haben, die sich geliebt haben und ein Kind bekommen haben, was sie da bis dahin noch nicht hatten. Es steht ein größeres Happy End aus. Es wird weiterhin diese Erwartung, die eigentlich bisher die ganze Bibel und danach noch viel mehr entfaltet. Es wird ein großes Happy End geben. Eine große Hochzeit, die noch aussteht. Und da geht es auch um Juden, um Heiden, um einen Löser oder Erlöser. Um das alles geht's. Und diese Geschichte, diese Segenslinie geht weiter. Und so wird man hier eigentlich in einen Weitblick reingenommen in die großen Linien der Bibel. Diesen Weitblick hatte der David schon. Und es scheint so, dass zumindest die Ältesten dort, die ihm den Segen, dem Boas dem Segen zugesprochen hatten, was ich gerade noch vorgelesen habe, dass die auch schon so einen gewissen Weitblick davon hatten. Ja, wenn sie vom Bau des Volkes Gottes und von Perez reden. Der David hat ja auf jeden Fall diesen Weitblick als ein Prophet Gottes. Ja, in vielen Psalmen schreibt er davon, was da noch aussteht. Um euch das zu zeigen, will ich euch so ein paar Details jetzt aus diesem Stammbaum nennen und danach noch euch diesen Weitblick uns aufzeigen, den uns dieser Stammbaum dann auch gibt. Zuerst mal zu dem Stammbaum. Hier werden 10 Namen genannt. Also 10 Generationen, die uns hier aufgezählt werden. Wenn wir das jetzt mit dem Anfang des Buches vergleichen, mit den ersten 5 Versen, jetzt mit diesen letzten 5 Versen. In den ersten 5 Versen werden uns auch 10 Namen genannt. Ja, da wird uns die Familie von Elimelech vorgestellt. Ja, wir haben dort Elimelech, Naomi, Machlon und Kilion, die werden jeweils 2-mal genannt. Und dann wird noch einmal die Ruth und die Orpa genannt. Das sind dann auch wieder, dass 10-mal die Namen genannt sind. Und damit wird uns hier zum Schluss die Familie von Boas gegenübergestellt von der Familie von Naomi und Elimelech. Die beiden Familien werden am Anfang und zum Schluss werden sich gegenübergestellt. Und dafür wurde auch ganz bewusst diese Zehnerzahl gewählt. Ja, davor waren schon diese 10 Elsen, jetzt wieder werden 10 Leute aus dem Stammbaum aufgezählt. So allgemein ist das ganze Buch Ruth wirklich so ein literarisches Meisterwerk. Da gibt es ganz viele Entsprechungen, ja, poetische, literarische Elemente. Ganz viel, das so parallel aufgebaut ist, dass man wie hier zum Anfang und am Ende Entsprechungen findet und auch sonst noch, dass die einzelnen Kapitel sich immer wieder entsprechend die Lösung füreinander aufgeben. Wirklich, das wurde literarisch wirklich durchdacht aufgeschrieben. Ja, nicht einfach nur eine Geschichte erzählt. Aber wieso wissen wir jetzt, dass das ganz bewusst jetzt so eine Zehnerzahl gewählt werden soll, dass es jetzt nicht einfach halt Zufall war? Warum? Wenn wir uns den Stammbaum angucken, dann merken wir, da sind ganz bewusst Leute ausgelassen worden. Ja, da fehlen manche Generationen, die uns woanders in der Bibel genannt werden. Sodass man ganz bewusst auf 10 kommt. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, die haben halt hier einen Fehler, die haben wir hier vergessen oder vielleicht haben die anderen hinzugefügt. Nee, absolut nicht. Man wollte ganz bewusst auch auf diese 10 kommen. Und zwar nicht nur, um Kapitel 1, die ersten 5 Verse zu entsprechen, sondern ich zeige euch gleich noch mehr, warum man genau auf 10 kommen wollte. Aber ganz kurz, wer wurde denn ausgelassen? Dadurch, dass Auslassungen da sind, wird so ein Stammbaum nicht falsch. Ja? Sondern man hat damals oft zu einem Enkel oder sogar Urenkel, hat man Sohn gesagt. Ja, der war der Sohn von dem und dem. Ja, also die hätten gut sagen können, der König David war der Sohn von Boas oder war der Sohn von Juda. Obwohl da ja vielleicht 3 oder sogar 10 Generationen dazwischen lagen. Ja, das ist einfach kulturell dort so gewesen. Ja, einfach der stammt von dem ab. Können wir sagen, der ist einfach der Sohn von dem. Muss dann nicht mal ein direkter Sohn sein, sondern kann wirklich erst später in der Linie auch kommen. Schlagen wir mal zusammen Lukas 3, Vers 33 auf. Da haben wir auch einen Stammbaum im Neuen Testament. Lukas 3, Vers 33. Da heißt es, also ist der Stammbaum Jesu, und werden die Vorfahren von Jesus aufgezählt, und da steht, des Aminad, also der und der war der Sohn des Aminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Perez, des Juda und so weiter. Oder ich hätte eigentlich von Vers 32 heißt es, der Sohn des Isai, des Obed, des Boas, des Salma, des Nachschon, des Aminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Perez, des Juda. Wenn euch das jetzt anschaut und dann unseren Stammbaum hier, fällt euch da was auf? Wer fehlt? Hier bei Lukas steht ein Name, das war der Ram. Der steht bei uns nicht drin, im Buch Rut. Allerdings steht dann, Entschuldigung, gerade andersrum, also im Buch Rut steht der Ram und im Buch Lukas steht er nicht. Allerdings stehen dort 2 andere Namen, der Admin und der Arni. Ja, das heißt, da waren eventuell noch Generationen dazwischen, die hier gar nicht aufgezählt wurden. Es könnte auch sein, es hat wieder was mit der Schwagerehe zu tun. Das weiß man nicht immer ganz genau. Aber auch zwischen dem Salmon und dem Boas. Es heißt ja, der Salmon zeugte Boas. Also der Boas hat von dem Salmon abgestammt. Auch da müssen definitiv Generationen, sogar mehrere, dazwischen gelegen haben. Dann wisst ihr, von wem oder wer die Frau des Salmon war? Das war die Rahab. Die Rahab aus Jericho, die quasi ganz, eigentlich noch zu Josuas Zeiten gelebt hat oder so ganz am Anfang der Richterzeit. Wann der Boas gelebt hat, wissen wir nicht ganz genau. Aber es muss schon mindestens Mitte oder Ende der Richterzeit sein, da ja bald auf ihn schon der König David dann kommt. Ja, das heißt, dazwischen waren einige Generationen, die hier gar nicht aufgezählt sind. Dann noch eine andere Sache. Woran sieht man, dass bewusst 10 gewählt wurden? Hier haben wir auch im Stammbaum selber so einen symmetrischen Aufbau. Ja, wir haben 5 Personen, die vor oder in Ägypten gelebt haben und 5, die genau danach gelebt haben. Und beide Zeitspannen umfassen ungefähr 430 Jahre. Ja, also genau in der Mitte und der ganze Stammbaum dann ungefähr 860 Jahre. Der Boas wird genau an der 7. Stelle, was damals bei den Juden so eine Ehrenposition war bei einer Aufzählung, wird er genau an der 7. Stelle genannt. Ja, also viele, viele solche Indizien, dass bewusst 10 ausgewählt wurden aus diesem Stammbaum. Um diese Aussage zu unterstreichen, einmal, dass man sie bewusst der Familie von Elimelech gegenüberstellen wollte, um zu zeigen, wenn du es so machst wie Naomi und Elimelech, dass du von Gott weggehst, dich abwendest, dann gehst du wirklich in den Tod. Dieser Weg wird nicht funktionieren. Du gehst in den Tod. Die sind alle gestorben, bis auf die Naomi. Ja, unser eigener Weg wird dort im Tod enden. Das ist auch die Aussage hier. Allerdings, wenn du es so machst, wie es Gott will. Und das war eben das hier, was ja der Boas gemacht hat. Dann kommt Folgendes dabei raus. Leben. Ja, hier heißt es dann nicht, und die starben alle, sondern hier heißt es, A zeugte B, B zeugte C und es ging immer weiter. Und die Messias-Linie geht weiter. Diese Linie, die stirbt nicht aus. Entgegen der Linie von dem Elimelech. Und deswegen geh nicht von Christus weg. Bleib bei dieser Linie des Lebens. Geh nicht von ihm weg, sondern ruhe in Gott, vertraue ihm. Das ist auch die Aussage hiervon. Bleib in ihm, dass du in dieser Segenslinie weitergehen kannst. Aber wir haben mit diesem Stammbaum nicht nur eine Anknüpfung und eine Gegenüberstellung zu Kapitel 1, sondern auch eine Entsprechung in der ganzen Bibel. Und deswegen lass uns mal an den Anfang der Bibel gehen. Da haben wir nämlich genauso eine Entsprechung und auch deswegen wurden wirklich 10 Leute genau ausgewählt von dem Stammbaum. Wir haben nämlich in 1. Mose Kapitel 5 und Kapitel 11 auch 2 Stammbäume. Und ihr dürft mal raten, mit wie vielen Generationen? Mit genau 10. Und jetzt hört auch mal, wie das klingt. 1. Mose 5, Kapitel 1. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Ja, wenn man es vom Hebräischen her steht da, dies ist das, oder dies ist die Toledot der von Adam. Die Entstehungslinie Adams, das, was aus Adam wurde, steht hier. Und dann geht es von Adam in 10 Generationen bis Noah. Und dann wird uns da manches so erzählt. Ja, das ist ja wirklich, das sind dann viele Jahre im Schnelldurchlauf am Anfang der Bibel noch. Ab Kapitel 12 wird es ja erst langsamer. Und dann kommen wir zu Kapitel 11 aber. In Vers 10 heißt es dann, und dies ist die Generationenfolge Sems. Also, was wurde aus Sem? Und dann geht es von dem Sohn Noahs, von Sem, geht es in 10 Generationen zu Abraham. Dann der Ururenkel von dem Abraham war der Peretz. Und jetzt nächst kommen wir ins Buch Ruth. Ja, Gott erzählt wieder, also erzählt ein bisschen was, macht einen Stammbaum von der Segenslinie. Erzählt wieder was, macht einen Stammbaum von der Segenslinie, immer mit 10 Leuten. Jetzt erzählt er ein bisschen mehr, erzählt er die ganzen 5 Bücher Mose, das Buch Josua und kommt dann in das Buch Ruth und macht dann wieder einen Stammbaum, der heißt, und dies ist die Generationenfolge des Peretz, also des Urenkels von Abraham, von dem er bisher erzählt hat. Also von dem die Bibel bisher erzählt hat. Und auch hier steht, dies ist die Toledot von Peretz. Also was wurde aus dem Peretz? Hier knüpft das Buch Ruth mit diesem Stammbaum ganz bewusst an diese alten Vätergeschichten an. Ja, an diese Stammbäume, die Gott immer wieder gebracht hat, um zu zeigen, wie seine Linie weitergeht. Wie die Segenslinie weiterläuft. Aber das gucken wir uns gleich noch mehr an. Ja, das wird uns klar. Durch das, dass es immer wieder genau 10 Namen sind und immer wieder diese Formulierung kommt. Dies ist die Toledot von, also dies ist die Generationenfolge von oder die, aus dieser Person wurde das und das. Das ist dann später, was dann im Neuen Testament genauso steht. Gucken wir uns aber auch gleich an. Da steht es dann nicht, dies ist die Toledot von, sondern weil es griechisch ist, dies ist die Genesis von so und so. Aber ist genau das gleiche Wort letztlich. Und mit dem ganzen Gedanken kommen wir jetzt halt zum dritten Punkt, zu dem großen Überblick, den uns jetzt eigentlich das Buch Ruth durch diesen Stammbaum öffnet. Ja? Welche Segenslinie will uns Gott hiermit aufzeigen, die einmal von Adam bis Noah ging und dann, also Noah und Sem, Und dann weiter von Sem bis Abraham und Peretz und dann von dem Peretz über Boas zu David. Welche Segenslinie will uns die Bibel hier aufzeigen? Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von der Schöpfung. Kennen wir alle, wie Gott diese erste Schöpfung macht. Ja, die Welt, auf der wir hier leben, die damals nur noch schöner und ohne Tod war, aber letztlich trotzdem die gleiche Welt. Von was lesen wir denn auf den letzten Seiten der Bibel, in der Offenbarung? Wir lesen wieder von der Schöpfung, oder? Und zwar von der neuen Schöpfung, von der zweiten Schöpfung, die Gott dann neu geschaffen hat. Jetzt, warum macht Gott eine zweite Schöpfung, wo es doch eigentlich schon eine gibt? Ja, ziemlich einfach, weil nach 1. Mose 1 und 2 der ersten Schöpfung ist 1. Mose 3 passiert, nämlich der Sündenfall. Ja, wir Menschen haben gegen Gott rebelliert. Unser aller Vorfahre Adam und Eva wollten selbst Gott sein und haben sich damit den Fluch Gottes auf sich gezogen. Und in dieser ganzen Todeslinie stehen wir bis heute, weil wir nicht besser sind wie sie. Der ganze Rest eigentlich, ja, ich sag mal, dieser fette Teil der Bibel zwischen den ersten zwei und den letzten zwei Kapiteln, dieser ganze dicke Rest beschreibt uns letztlich nur eines. Wie kommen wir von der ersten Schöpfung zur zweiten? Vom Vergänglichen zum Ewigen. Wie geht es? Und es beginnt gleich, eigentlich schon, auch schon, es begann schon in der ersten Schöpfung, dass Gott durch die Ehe was aufzeigt, aber dann vor allem gleich nach dem Sündenfall begann es dadurch, dass Gott das Evangelium aufgezeigt hat. Dass er ein Versprechen gab, nämlich dass einer kommen wird der Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 3, Vers 15. Ja, es wird einer kommen, der wird den Teufel, der diese Sünde auch mit in die Welt reingebracht hat, der diese so ja, heraufbeschworen hat eigentlich bei der Eva und auch dem Adam. Es wird einer kommen, der dem den Kopf zermalmen wird, ihn töten wird, aber dabei auch selber umkommt. Das sagt Gott am Anfang, nachdem das passiert war. Nachdem diese Segenslinie verloren war. Einer wird das wieder gerade rücken. Und dann wird weiter von Adam und Evas Kindern, Kain und Abel, von denen wird erzählt. Und man fragt sich, vielleicht der eine oder andere nicht mehr, wenn man die Geschichten schon so kennt. Aber wenn man es jetzt eigentlich nur von vorne lesen würde und die Bibel nicht kennen würde, dann würde man sich fragen, ist vielleicht der fromme Abel der Retter? Ja? Der Gott ein gutes Opfer dargebracht hat und alles. Ist es der? Nee, er wird zwar getötet, wie das Versprechen sagt, aber er hat dabei nicht die Sünde besiegen können. Definitiv nicht. Okay. Dann geht's weiter, ja, eben zu dem Kapitel 5, das wir schon gelesen haben, haben wir dann diesen Stammbaum. Und wir sehen, nee, die sind's auch alle nicht, auch wenn da 10 Leute schon aufgezählt werden, weil die sind alle ganz normal gestorben, auch in ihren eigenen Sünden. Kapitel 6, dann weckt der Noah irgendwie so eine Hoffnung. Ja, seine Eltern hatten auch eine große Hoffnung in ihn, heißt ja, ja, er hat ja dann auch die Menschheit, zumindest einen kleinen Teil seiner Familie, hat er vor Gottes Gericht in der Sintflut hindurchgeführt und bewahrt. Ja, er hat gerettet in der Arche. Aber wir sehen ziemlich schnell, nee, auch er ist es nicht. Ja, weil er hat danach genauso seinen kleinen Sündenfall erlebt, indem er dann dort durch zu viel Alkohol sich nicht ganz vorbildlich verhalten hat. Und es davon auch sündige Folgen gab. Er konnte also damit, mit seinen eigenen Sünden, konnte er der Schlange nicht den Kopf zertreten, für andere die Sünde besiegen, war nicht möglich. Kapitel 11 haben wir dann diesen weiteren Stammbaum mit 10 Namen. Und man fragt sich, ja, ist es vielleicht der Abraham? Ist es der, der den Gott aus den Heiden, aus den Götzendienern rausgerufen hat? Ist es der? Nee, auch nicht. Wenn wir dann vielleicht so 20 Kapitel weiterlesen, wir sehen eigentlich in jedem Kapitel irgendein Versagen von Abraham. In ziemlich jedem. Er war eigentlich ein ziemlicher Versager, der aber trotzdem an Gottes Versprechen geglaubt hat, dass da einer kommen wird und dadurch gerecht gesprochen wurde. Ja, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, heißt es in 1. Mose 15 und auch in Römer 4. Ja, und so geht es immer weiter, von einem zum anderen. Das zeigen uns letztlich auch diese ganzen Stammbäume. Man liest immer weiter und fragt sich, ist der, ist es der? Und merkt, nee, doch nicht. Aber diese Linie wird uns aufgezeigt. Diese Segenslinie, wo irgendwann der eine kommen muss, der dem ganzen Drama ein Ende macht. Aus der der Retter kommen soll. Ja, ich kenne eine Missionarsfamilie, die waren im Dschungel draußen, im Busch von Papua-Neuguinea, in den Bergdörfern oben. Die wurden dort eingeladen. Ja, diese Leute aus den Bergdörfern, die hatten noch nie wirklich das Evangelium oder beziehungsweise die ganze Bibel, hatten sie noch nie wirklich gehört. Und diese Missionare sind so vorgegangen, dass sie wirklich die Bibel von Anfang an erzählt haben. Die haben wirklich bei Adam und Eva angefangen und sind nach und nach durch, haben natürlich auch dieses Versprechen Gottes aufgezeigt. Und dann war das wirklich, das haben sie dann in einem Rundbrief mal so schön erzählt, war es letztlich genauso, wie ich es eigentlich gerade euch ein bisschen versucht habe zu sagen. Es ist ihnen nämlich genauso gegangen. Diese Leute, die Dinangats, die waren jedes Mal richtig enttäuscht, als sie gemerkt haben, der war es nicht. Ja, der war nicht der Retter. Ja, die waren so richtig enttäuscht, weil sie eigentlich immer gedacht haben, ja, wann wird uns endlich mal was von dem Retter erzählt? Und die Bibel zeigt immer nur einen auf. Nee, der war es nicht, ein Versager. Der war es nicht, der hat das gemacht. Jeder war ein Versager. Ja, die kamen dann irgendwann bei Isaak an. Ja, ist es vielleicht der Isaak? Der soll doch auch geopfert werden. Okay, nee, ist doch nicht. Der wird auch nicht geopfert. Es wird ein Lamm oder ein Schaf für ihn geopfert. Ist es vielleicht der Jakob? Nein, Josef. Der rettet doch auch ein Volk. Nein, er ist auch nicht. Ist es der Judah? Nein, ein völliger Versager. Aber wie die sich dann gefreut haben, ja, als die ganze Bibel nach und nach durch sind, ihnen immer mehr von dieser Linie erzählt haben, von dieser Segenslinie, bis sie dann zu dem einen ankamen, von dem die Bibel immer wieder sagt, er kommt aus der Linie, aus der, es wird immer genauer. Ja, 1. Mose 49 sagt ja dann, dass er aus der Linie von Juda kommt. Dann haben sie die Linie weiterverfolgt. Und bis die sich dann gefreut haben, als sie wirklich beim Retter angekommen sind. Gemerkt, nein, Mose ist es nicht. Der kommt ja nicht von Juda. Aber haben dann dort weitergemacht. Gemerkt, David ist es nicht, obwohl er vom Stamm Juda kommt. Aber nee, er ist ein Sünder wie wir. Aber trotzdem, er zeigt viel von dem Retter. Genauso wie der Mose, auch wenn er nicht der Retter war. Er schattet viel voraus. Der Mose eben als ein Priester, der David als ein König. Und in diese Linie oder in diese Hoffnung, die geweckt wird, reiht sich jetzt das Buch Ruth ein und wurde wirklich auch so beschrieben. Es reiht nämlich den König David in diese Segenslinie ein, aus der der Messias kommen soll. Ja, nach diesen ersten zwei Stammbäumen mit 10 Generationen aus 1. Mose 5 und 1. Mose 11, da schlägt das Buch Ruth jetzt einen dritten Pfeiler ein und zeigt uns den nächsten 10er Stammbaum, um uns den Weg zu weisen. Wen müssen wir weiter verfolgen, um bei den Richtigen anzukommen? Ja, der Juda, das war schon klar, aber jetzt sagt die Bibel auch, über Peretz soll der Retter kommen. Und dann über den Boas und über den David. Also wenn du unter seinen Nachkommen suchst, dann wirst du irgendwann fündig werden, wenn du da tüchtig suchst. Und so hat Gott eigentlich durch diese Wirren der düsteren und wirklich sündigen Richterzeit hindurch, hat er diese Linie seiner Bundestreue bewahrt und hat sie bekräftigt, gezeigt, aus welcher Linie der Retter kommen soll. Und dann blättern wir so weiter die Bibel durch und kommen ins Neue Testament. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ja, gehen jetzt nicht zu Lukas, sondern gleich an Anfang des Neue Testament dürft ihr mal Matthäus aufschlagen. Und mal raten, was kommt denn als erstes, wenn wir ins Buch Matthäus kommen? Mit was beginnt das Neue Testament? Mit einem langweiligen Stammbaum, gell? Wir hätten eigentlich auch noch in die Chroniken gehen können, ja? 9 Kapitel lang Stammbäume. Wenn man da durch ist, dann hat man es wirklich schon halb geschafft, das Alte Testament zu lesen. Aber Gott zeigt uns dadurch seine Segenslinie auf, ja? Und beginnt auch genau so im Neuen Testament, wie er im Alten angefangen und weitergemacht hat. So will uns Gott es eben zeigen, mögen wir es langweilig finden oder nicht. Ja, weil wir vielleicht nicht mehr so geschichtsinteressiert sind oder uns nicht mehr die Geschichten unserer Eltern und Vorfahren erzählen. Ja, wie die damals vielleicht oft dann in den Zelten und Lagerfeuern gemacht haben. Also, wir kommen ins Neue Testament und dann finden wir natürlich einen Stammbaum. Diesmal allerdings keinen 10er Stammbaum, sondern ein bisschen längeren. Aber genauso einen, ich sage mal im gewissen Sinn, konstruierten Stammbaum. Ja, nicht, dass der falsch wäre, das meine ich damit nicht, aber er ist trotzdem genau konstruiert in 3x14 Namen. Ist auch genau eingeteilt, dieser Stammbaum, um auch ja, einen ganz bewussten Aufbau zu haben. Und auch hier hat es Auslassungen in dem Stammbaum. Ja, hier geht es nicht darum, ich will einen ganz genau historischen Rückblick schaffen, um einfach nur zu zeigen, wer von wem abstammt. Hier geht es darum, eine Segenslinie aufzuzeigen. Und da sind einzelne Namen nicht mal die wichtigen, sondern es geht um diese große Linie. Und deswegen geht es um 3x14 Leute. Gibt es auch Auslegungen dazu, warum genau das? Ist für uns jetzt nicht so wichtig, aber ich will uns vorlesen, wie geht es los? Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In der hebräischen Bibel, ja, das ist ja mein Neues Testament auf Griechisch geschrieben, im hebräischen Neuen Testament würde es jetzt Folgendes heißen. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Tolle Tod von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja? Nach der Tolle Tod, nach dem, was quasi so die Abfolge von Adam gezeigt hat, dann die von Sem, dann die von Peretz, kommt jetzt, also was wir dann in Buch Ruth hatten, kommt jetzt eigentlich so ein vierter Pfeiler und das ist das, was aus Jesus wurde. Was stammt von ihm ab? Zuerst heißt von ihm, er ist der Sohn Davids. Ja, da sehen wir, er ist in dieser Königslinie. Und dann heißt es, er ist der Sohn Abrahams. Er ist in dieser Glaubenslinie. Aus dem geht er hervor und zeigt, wie man wirklich gläubig wird und wie er der König ist. Und er trat dann auf und hat, könnte man erstmal meinen, ein relativ normales Leben geführt. Aber in diesem normalen Leben hat er all das nochmal durchgelebt, was das Volk Israel auch erlebt hatte, aber völlig darin versagt hatten. Ja, all die Geschichten aus dem Alten Testament, die hat er nochmal durchgelebt und in allem gesiegt. Ja? Er ist der Sohn von Abraham, hat all das nochmal durchgemacht, was das Volk von Abraham erlebt hat. Auch was ein David erlebt hat, ist der König, aber hat darin nicht versagt. Jesus wurde genauso wie Israel aus Ägypten geholt. Er war dann 40 Tage in der Wüste und wurde dort mit allem versucht, was der Teufel auf Lager hatte. In 40 Tagen. Mit dem, was das Volk Israel in 40 Jahren in der Wüste versucht wurde, hat er in 40 Tagen erlebt. Und da hieß es nicht, und dass er gemurrt hat und gemurrt hat und gemurrt hat, sondern in allem hat er gesiegt und dem Teufel widerstanden. Er wurde genauso wie der Josef von den eigenen Brüdern gehasst und verraten. Er hat mehr gelitten wie der Hiob, ohne dabei Gott anzuklagen. Er hat mehr über das Volk geweint und über ihre Sünden wie der Jeremia als der weinende Prophet. Er hat in allem ein völlig gerechtes Leben unter dem Gesetz gelebt, war Gott immer 100% gehorsam entgegen dem Volk Israel. Er lebte wirklich perfekt nach dem mosaischen Gesetz. Und damit wurde er der wahre Weinstock im Gegensatz zu Israel, die immer wieder als Weinstock bezeichnet wurden, aber es nie waren. Nie dieser Baum waren, aus dem gute Frucht hervorkam, wo Gott seine Freude dran gehabt hätte. Das waren sie nie. Aber er ist es und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nicht, ich bin so ein Weinstock wie Israel, sondern ich bin der wahre, den Gott verheißen hat. Der bin ich. Und ich bringe gute Frucht und nicht nur schlechte. Und damit, dadurch, dass er dieses perfekte Leben gelebt hat, in allem gesiegt hat, hat er uns auch eine ewige Gerechtigkeit erworben. Er hat das Gesetz eingehalten. Er ist aus dem Gesetz heraus sogar gerecht gewesen. Und kann uns diese Gerechtigkeit jetzt als ein Löser und Erlöser schenken. Deswegen ist er ja Mensch geworden. Weil wäre er nicht Mensch gewesen, dann wäre er nicht unser naher Verwandter gewesen, um unser Löser zu sein. Und es gäbe nur den einen Löser, nur das Gesetz. Aber jetzt gibt es auch ihn, den einen, der immer das ganze Gesetz hielt. Und so dass wir dann niemals von Gott verlassen werden müssen, ist es er am Kreuz geworden. Verlassen von Gott, als alle Sünde seiner Nachfolger auf ihm lagen und er dann die Strafe Gottes dafür litt, als er die Hölle durchgemacht hat für uns. Und deswegen, weil er das alles gemacht hat, das perfekte Leben, die Vergebung der Sünden, alles, deswegen kann man in ihm ruhen. Deswegen kannst du auch in ihm ruhen, wenn du Christus als Löser hast. Weil er sich für dich bei Gott einsetzt. Weit mehr als der Boas für die Ruth. Sodass wir dann auch seine Braut sein können, die er sicher ans Ziel bringt. In die himmlische Herrlichkeit, für die himmlische Hochzeit. Denn er ist die Erfüllung dieser Segenslinie. Hier endet sie. Die ganz am Anfang der Bibel begann über Ruth und Boas und so weiter gegen David. Bei ihm endet diese Segenslinie, weil jetzt der Segen da ist. Hier hat sie ihre Erfüllung. Wenn wir also das Buch Ruth auf den Punkt bringen, dann lernt uns eigentlich nur dieses ganz kleine Buch mit 4 Kapiteln aus dem Alten Testament, lehrt uns dieses herrliche Evangelium und öffnet uns am Ende mit diesem Stammbaum den Blick genau dafür. Weil es wird deutlich, von Anfang der Bibel an zeigt Gott in seiner Bundestreue eine Segenslinie auf, durch die der Messias kommen soll, um sein Volk zu retten. Und von dieser versklavten, verfluchten ersten Schöpfung in die zweite herrliche zu bringen. Und in diesem Bund, den er da schon immer versprochen hat, dürfen dann auch Heiden zum Volk Gottes gehören. Selbst Moabiter, denen es eigentlich nach dem Bund der Werke, nach dem mosaischen Gesetz verboten war. Aber in diesem Bund, der schon vor dem anderen Bund da war, da dürfen auch Selbstmord bitte kommen, wenn sie es aus Glauben tun. Und weil Gott in seiner Souveränität alles so lenkt, selbst wenn es in diesem Buch vielleicht oft wie ein Zufall aussieht, aber weil er das alles lenkt, wirkt er also ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit ein großes Werk in dieser Welt, indem er einen heiligen Überrest aus allen Völkern herausrettet und zeigt damit seine Gnade, seine Bundestreue, seine Chesed, die zeigt er uns gegenüber auf, auch in diesem kleinen Buch. Und deswegen, Kind Gottes, Ruhe in ihm. Ruhe darin, dass ein anderer für dich arbeitet, beziehungsweise schon alle Arbeit getan hat und schon sitzt zur Rechten Gottes und nicht mehr arbeiten muss, weil er schon alles getan hat. Aber wenn du dann ruhst, dann sei in den anderen Dingen auch tüchtig. Ja? Nämlich im Einsammeln dieses Segens Gottes, die ruht. Und genauso dann auch im Weitergeben dieses Segens wie der Boas. Nämlich, dass wir das weitersagen, ja? Dass wir dieses Werk fortführen und dann noch viele in diese Segenslinie einreihen. Dass noch viele da dazugehören dürfen. Und wenn du auch noch nicht dazugehörst, zu diesem Erlöser und zu diesem Volk, dann reih dich ein in den Stammbaum Jesu. Ja? Es ist nämlich die einzige Segenslinie, die es gibt. Reih dich dort ein, indem du umkehrst von deinem gottlosen Leben und allein auf Jesus Christus vertraust und zu ihm rufst, dass er dich vor Gottes Zorn retten soll. Und dann gehörst du wie die Ruth zu einem Volk, das du früher nicht kanntest, heißt es ja. Und darfst bei dem wahren Happy End sein, auf den diese kleine Geschichte in der Bibel hindeutet. Ich bete noch. Vater, ich will dir so danken, dass du, ja, trotz all unserer Rebellion dir gegenüber, schon damals direkt nach dem Sündenfall diese Verheißung gegeben und aufrechterhalten hast. Auch da sehen wir deine Liebe zu deinem Volk. Vielen, vielen Dank dir. Erbau uns bitte dadurch. Amen.